Sehr geschätztes Publikum, wir werfen heute mal wieder einen Blick auf ungewöhnliche Themen, Schwerpunkte und Tätigkeiten im Gaming-Kontext und stellen also die Frage, wer macht denn sowas? Genau diese Frage darf ich heute an Alice richten, denn sie ist nicht nur Spieleentwicklerin, sondern sie betreibt nebenbei eine Webseite mit einem fantastischen Namen, nämlich The Main Quest, Main wie die Mähne, und dementsprechend befasst sie sich da schwerpunktmäßig mit Pferden und Spielen, das verrät der Name ja schon. Alice, stell dich doch unserem Publikum vielleicht einfach mal selbst vor, also über das hinausgehend, was ich jetzt schon gesagt habe. Wer bist du und was machst du, wenn du dich nicht gerade mit virtuellen Pferden beschäftigst?
Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, ich, wie gesagt, bin Spielentwickler hauptberuflich. Ich arbeite für eine Plattform namens Air Console. Was wir eigentlich machen, ist Casual Party Games, die man mit dem Smartphone als Controller steuert, also wo man zusammen auf einem Bildschirm Spiele spielt mit Handys als Controller. Ich kann es auch selbst ausprobieren auf airconsole.com. Das ist so meine Hauptbeschäftigung eigentlich. Und nebenbei als Hobbys ist natürlich, also ich reite, nicht irgendwie jetzt kompetitiv oder so, aber ich gehe schon seit etwa 20 Jahren, also fast mein ganzes Leben, wöchentlich zu Reitstunden. Und ich interessiere mich natürlich für Games auf viele unterschiedliche Arten. Also ich rede gern über Games, ich spiele gern, analysiere gern und diese Interessen dann irgendwie kombiniert haben halt zu The Main Quest geführt.
Das klingt nach einer logischen Schlussfolgerung, aber trotzdem muss ja irgendwann die Entscheidung gefallen sein, auch eine eigene Webseite dafür zu machen, also ein großes Projekt aufzuziehen. Wie kam es denn dazu?
Grundsätzlich kam es dazu, dass ich einfach gemerkt habe, das interessiert Leute. Und ich habe das anfangs erst so ein bisschen auf Twitter gepostet, also einfach Meinungen zu Pferden in Spielen. Also irgendwie, da kam ein neuer Trailer für Red Dead Redemption 2 raus und ich so erstmal die Pferde überanalysiert. Also so wirklich so Sekunde von, also so Frame-by-Frame Analyse fast von wie die Pferde aussehen. Oder erstmal irgendwie, ich habe Trailer für Dragon Quest 11 raus und ich so, ich habe keine Ahnung, was diese Spielserie ist, aber da sind coole Pferde. Hallo. Und ich habe dann irgendwie halt gemerkt, dass ich damit nicht alleine bin. Einerseits kam das Feedback von Leuten, die gesagt haben, hey, ich interessiere mich nicht für Pferde, aber ich höre dir gern zu beim über Pferde reden. Was dann so, also das kam so von Game Dev Freunden von mir. Und die andere Seite waren Leute, die mir gesagt haben, was, da gibt's noch jemand, der sich für diesen Overlap interessiert. Also noch jemand, der sich mit Pferden in Games auseinandersetzt. Weil anscheinend gibt es sehr viele Leute, die halt sich für Pferde interessieren, aber auch Gamer sind und sich halt eben, die das genau auch machen, wenn sie ein neues Spiel sehen, dass sie dann so, wie bewegt sich das Pferd denn? Oh, ist das, was kann ich denn da mit dem Pferd machen? Die sich dafür interessieren. Und da es irgendwie noch keine Community gibt, die sich daran richtet, denken die alle, die seien alleine in dem Interesse.
Und ja, ich habe auch erst im Zuge der Recherche festgestellt, dass es dieses Interesse überhaupt gibt. Das fand ich total faszinierend. Auch über deinen Twitter-Account zum Beispiel habe ich Leute entdeckt, die haben sich wirklich tiefenanalytisch mit Pferderassen in Spielen befasst. Und ich meine, eigentlich ist das nicht überraschend, denn es gibt ja auch Leute, die analysieren Waffen in Spielen auf ihre historische Authentizität genau. Zum Beispiel. Dass es also das gibt, das sollte nicht überraschen, hat es mich aber doch. Und wie viele Leute schätzt denn gibt es, die sich so intensiv mit dem Thema auseinandersetzen? Hast du jetzt vielleicht sogar eine eigene Community aufgebaut, nachdem es die vorher ja nicht gab?
Ja, das ist so ein bisschen der Versuch. Also ich habe jetzt, wir haben einen ziemlich aktiven Discord-Server, wo wir über Pferde in Games diskutieren. Da sind wir jetzt gut 200 Leute, also das ist jetzt noch nicht riesig natürlich. Wie viele das es wirklich gibt, kann ich natürlich auch nicht wirklich einschätzen, weil es gibt Hunderttausende von Reitern und Reiterinnen und es gibt Hunderttausende oder sagen, ja, also Millionen kann man sagen, von Gamern. Und dass es Überschneidungen gibt, ist eigentlich nicht überraschend. Und wie groß diese Überschneidung ist, weiß ich selbst noch nicht, außer dass sie größer ist, als man vielleicht denken würde. Und
seid ihr denn international vernetzt oder bezieht sich das vor allem auf den deutschsprachigen Raum aktuell?
Nein, das ist international. Also ich habe bewusst die Seite auf Englisch aufgezogen, damit ich eben diesen internationalen Reach haben kann. Die Leute, die jetzt auf dem Discord-Server sehr aktiv sind, das sind ein paar Amerikaner, ein paar Leute von Finnland, Schweden, ein paar Australier, also ein bisschen von überall. Und auch mit unterschiedlichen Interessen irgendwie. Also es gibt Leute, die haben selber Pferde, es gibt Leute, die arbeiten im Game Development, es gibt Leute, die würden gern Pferde haben, also ganz unterschiedlich auch.
Dadurch entsteht ja wahrscheinlich ein besonders anregender Austausch, ne? Dass alle unterschiedliche Perspektiven mitbringen.
Ja, auf jeden Fall.
Und man auch noch voneinander lernen kann.
Auf jeden Fall, ja.
Nicht jeder weiß alles über das Thema, nehme ich an. Und wahrscheinlich bringt dir das ja auch noch neue Perspektiven mit, die du auf deiner Webseite einbinden
kannst. Auf jeden Fall, ja. Also ich benutze auch meine Community für Recherche insofern, dass ich irgendwie danach frage, hey, was gibt's denn das? Oder wie ist das? Oder so. Und das kommt auch sehr viel Positives zurück. Was ich noch sagen kann, auf der Website habe ich natürlich Statistiken, wo die Leute herkommen. Und da ist tatsächlich die USA das stärkste Land in absoluten Zahlen. Ah. Und dann kommen bald mal so Großbritannien, glaube ich, und dann bald Deutschland und so nordisch-europäische Länder, wo die Leute herkommen.
Wie genau sehen die Zugriffszahlen aktuell aus? Und welche Reichweite hast du mit der Seite?
Ich habe tatsächlich ich habe vor kurzem das einjährige Jubiläum gefeiert in der Seite.
Also yeah, Glückwunsch.
Am 23. Oktober 2018 ging die live und ich habe für den 23. Oktober dieses Jahres habe ich so ein paar Geburtstagsstatistiken veröffentlicht und ich habe jetzt insgesamt hatte ich über 80.000 Besucher innerhalb, also das sind so Unique Visitors, die mir aus der Squarespace-Statistik angegeben werden. Und irgendwie so halt doppelt das an Page-Views. Also ja, so ungefähr 80.000 Leute haben sich die Seite schon angeschaut innerhalb dieses Jahres. Und das ist natürlich, das ist jetzt noch kein absolutes Phänomen oder so, aber so dafür, dass ich das neben einem Job mache und ja kein Geld irgendwie investiere für Promotion oder irgendwie sowas, finde ich das schon ganz cool. Und eben dafür, dass es scheint so, als wäre es total Nische. Und ich glaube, dafür, wie Nische das ist im ersten Moment klingt, habe ich durchaus so genug Leute erreicht schon.
Eine positive Überraschung.
Sehr ja.
Wie viel Zeit steckst du denn eigentlich in dieses Projekt? Es wirkt ja recht aufwendig. Also die Webseite präsentiert sich durchaus professionell, wirkt zumindest nach außen hin so, wird regelmäßig bestückt mit Content. Wie viel Zeit kannst du da investieren und wie genau sieht das eigentlich aus? Also wie gehst du da so vor? Was machst du da eigentlich?
Also es gibt wie zwei verschiedene Arten von Content, die ich poste auf der Webseite, sind einerseits News und das sind auch sehr kurze Artikel, die ich einfach kurz dann schreibe, wenn irgendwas passiert. Zum Beispiel, es wird ein neues Spiel angekündigt, es kommt irgendwie einen neuen Trailer raus von etwas, das interessant ist für die Horse Game Community. Das sind dann so, ja, das sind sehr kurze Artikel, die ich vielleicht in einer halben Stunde etwa veröffentlichen kann. Das sind wirklich nur ein paar Sätze, so oder das ist vielleicht so eine Viertelstunde Recherche, was muss man da erwähnen? Irgendwie so Viertelstunde schreiben und dann noch kurz einen Trailer oder ein Bild einbinden. Also das geht schnell. Und dann haben wir die größeren Artikel, das sind entweder Reviews oder Analysen oder Developer Features. Und die sind dann aufwendiger. Das gibt dann oft mehrere Schritte von so einer Outline, einem Brainstorming, was im Artikel drin sein soll, Entwurf, den ich über meistens mehrere Wochen hinweg erstelle. Immer so mal wieder hier ein bisschen schreiben, da ein bisschen schreiben. Das mache ich oft irgendwie im Zug oder so zwischendurch. Und dann der letzte Schritt ist dann das ganze Formatieren, Videoclips oder GIFs schneiden, Bilder aussuchen und das Ganze auf der Webseite hochladen. Und da gehen oft Stunden rein. Also da kann ich gut mal einen ganzen Tag investieren, nur von Draft bis fertiger Artikel, weil einfach das Editing und Bilder exportieren, hochladen etc. geht dann doch noch lange.
Das verwundert wirklich nicht, wenn du das sagst. Also ich hatte schon den Eindruck, alleine bei den GIFs, dass du da ziemlich viel Zeit investierst. Es gibt zum Beispiel einen Artikel, da hast du die Dressurreiten-Moves in Red Dead Redemption unter die Lupe genommen, was ich schon als Idee ganz fantastisch finde. Und in diesem ganzen Artikel sind halt lauter GIFs, einmal von den tatsächlichen Dressurreiten-Szenen und dann von Spielszenen. Und wenn du das alles individuell raussuchen und zurechtbasteln musst, das dauert doch wahrscheinlich Stunden, ne?
Das dauert auf jeden Fall, ja. Also auch da kann mir natürlich die Community helfen, je nachdem. Also ich habe zum Beispiel irgendwie für einen von den Moves in Red Dead, so diesen Seitwärtsgalopp, habe ich keine Referenz gefunden. Und erst dann Monate später kam irgendwie jemand so, hey, das sieht aus, wie sich die Pferde beim spanischen Stierkampf bewegen. Die machen so ein Seitwärtshüpfen. Und ich so, ah, okay, das hätte man noch reinnehmen können. Ich habe es noch nicht upgedatet, aber da kommt auch irgendwie Feedback zurück. Und ja, sonst ist es einfach wenn ich schreibe, ja, die Piaffe in Red Dead Redemption sieht schlecht aus, weil das Pferd nicht versammelt ist und seine Füße unregelmäßig anhebt, dann kann sich da der durchschnittliche Gamer gar nichts und auch der durchschnittliche Reiter sehr wenig drunter vorstellen. Und das heißt, ich will, das hat ja auch ein bisschen den Lernaspekt oder den Anspruch, jemandem etwas beizubringen. Und dafür braucht man halt Bildmaterial. Dafür will ich halt sagen, hey, guck mal, wenn du dir das hier so anschaust, dann siehst du diesen und diesen Teil der Animation oder so und so. Und ja, dann kann man sich das halt auch vorstellen. Dann weiß man nachher auch, worum es geht. Also ich will das ja möglichst zugänglich machen für Leute, die sich entweder nicht mit Games auskennen oder nicht mit Pferden auskennen. Und gerade der Red Dead Artikel über die Dressur-Moves ist mein beliebtester Artikel mit Abstand und wird, soweit ich das beurteilen kann, viel mehr von Gamern gelesen als von Reitern.
Da sprichst du einen wichtigen Punkt an, nämlich den der Zielgruppe. Also du willst nicht nur Leute ansprechen, die bereits beide Leidenschaften zusammenbringen, Gaming und Reiten, sondern auch die individuellen Zielgruppen. Wie funktioniert das denn? Also hast du das Gefühl, dass das läuft tatsächlich so, dass du auch Menschen ansprichst, die keinen Bezug zu Gaming haben, aber zu Pferden und die vielleicht so ein Interesse entwickeln können dafür?
Ja, also ich glaube so, ich habe eher Gamer ohne Pferdeinteresse als Pferdeleute ohne Game-Interesse. Weil, also ja, ich merke auch irgendwie, wenn ich das meiner Kollegin, die mit mir reitet oder meiner Reitlehrerin erzähle, die finden das dann schon so, ja, schön machst du das, aber nicht unbedingt, die werden jetzt wegen dem nicht Game interessiert. Aber umgekehrt auf jeden Fall, denke ich. Also ich habe schon von vielen Spielern und Spieleentwicklern gehört, dass die Pferde anders anschauen und immer an mich denken jetzt, wenn sie Pferde sehen in Games. Und das ist schon auch ein bisschen das Ziel, weil eben, es haben sehr viele Spiele haben Pferde drin und die werden oft hinzugefügt, ohne irgendwie, sagen wir, ohne da viel Gedanke in Realismus oder in pferdeinteressierte Leute als Zielgruppe zu stecken. Und das fällt halt auf. Das fällt auf in schlechten Animationen, das fällt auf in unrealistischen Features, das fällt auf in einfach Simplizität, also ungenutztem Potenzial. Und ich finde, wenn ich da jemandem quasi den Gedanken einsetzen kann, hey, denk doch vielleicht mal über die Pferde nach, anstatt sie einfach einzubauen, dann habe ich auch eines meiner Ziele erreicht, würde ich sagen.
Okay, also eins der Ziele ist auch explizit, EntwicklerInnen darauf hinzuweisen, dass die Darstellung von Pferden aktuell noch unzureichend ist und ihnen Tipps zu geben, wie man das verbessern kann.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel einen Artikel geschrieben über, also es gibt ja die Game Engine Unity, die sehr verbreitet ist unter von Indie-Devs und kleineren Teams. Und da gibt es einen Asset Store, wo man fertige Models und Animationen und noch viel weiteres kaufen. Und da gibt es zum Beispiel ein Pferdeanimationsset. Und jetzt, dieses Pferdeanimationsset hatte eine falsche Schrittanimation. Also ein Pferd, das im Schritt läuft, das hebt jeden seiner Füße einzeln an. Das ist also, man spricht von einem Viertakt, von einer Viertaktbewegung, weil jeder Fuß sich einzeln bewegt, im Gegensatz zu einem Trab, das eine Zweitaktbewegung ist. Und zum Beispiel, dieses Asset hatte den Schritt falsch, dass es halt zwei Beinpaare gleichzeitig bewegt und das sieht dann für den Laien vielleicht einfach ein bisschen hölzern aus, aber für jemanden, der schon mal ein Pferd ein bisschen genauer beobachtet hat, sieht es einfach so, oh Gott, wie läuft das denn? Das geht ja gar nicht. Und das merken halt viele Entwickler, merken das nicht. Und wenn natürlich das nicht nur in einem Spiel falsch ist, sondern in dem Asset, dann ist das in Dutzenden von Spielen falsch.
Dann verbreitet es sich also auch noch weiter.
Genau, genau. Und ich habe jetzt den Entwickler des Assets darauf aufmerksam machen können und das ist in der neuesten Version geflickt, aber ich sehe es immer noch in neuen Games, die das Asset nicht unbedingt upgedatet haben.
Aber das ist ja interessant. Also die Person, die es falsch gemacht hat, hat tatsächlich reagiert und das verbessert auf Grundlage deiner Kritik.
Genau, also ich habe das irgendwie zuerst gar nicht realisiert. Ich habe auf Twitter, so wie ich immer wieder nach einfach so nach Stichworten wie irgendwie Game Dev Horse oder so Zeugs, um da zu sehen, ob es irgendwas Neues gibt. Und da habe ich gesehen, dass eben jemand gepostet hat, ja, hier meine Pferdeanimation for reference, also quasi, wenn du ein Pferd animieren willst. Und ich habe dann eigentlich geantwortet mit, benutzt das nicht als Referenz, es ist falsch. Und habe nichts zurückgehört, aber habe dann Monate später oder Wochen später dem Entwickler des Plugins geschrieben, hey, weißt du eigentlich, dass das falsch ist? Und er meinte, ja, ich bin das am Verbessern. Und erst dann habe ich gecheckt, dass ich eigentlich dem auf Twitter geantwortet. Also ja, das ist, das habe ich anscheinend bewirkt und bin ich auch sehr, sehr froh drum. Aber also jetzt habe ich zum Beispiel gerade, letzte Woche hat jemand sein Open World RPG auf Reddit gepostet, also so ein Indie-Game. Und das hatte irgendwie, das kam auf die Frontpage, hatte tausende Upvotes und jemand hat, und sogar einer der Top-Kommentare war, boah, ich mag voll, wie sich das Pferd bewegt. Und ich dachte so, scheiße, das benutzt das nicht upgedatete Asset. Und Leute wollen das auch nicht hören. Ich habe das dann gepostet und paar Leute auch so irgendwie, also das Gamer, es interessieren sich nicht alle dafür, wenn man Pferdeanimationen überanalysiert.
Das kann ich sogar noch verstehen, beziehungsweise, dass Leute es selbst nicht sehen, wenn sie den geschulten Blick nicht mitbringen. Ja. Aber was ich mich frage, ist, wie diese Fehler immer wieder entstehen können. Du hast ja selbst das Wort Referenz angebracht. Die benutzt man normalerweise bei Animationen, ja. Schaut sich also möglichst echtes Bildmaterial oder das echte Lebewesen in der Natur an. Wie kann es sein, dass diese immer gleichen Fehler immer noch gemacht werden?
Ich weiß es auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Also es gibt Schwierigkeiten beim die richtige Referenz finden. Das kann zum Beispiel heißen, wenn jemand ein Western-Game macht, aber er schaut sich Dressurreferenzen an oder so. Dann bewegt sich das Pferd anders und für den geschulten Blick sieht es falsch aus. Aber jemand, ein Laie, sieht einfach, ah ja, das Pferd rennt oder läuft oder was auch immer. Das ist aber eher selten, würde ich sagen. Sondern was viel öfter passiert, ist, dass einfach Bewegungen komplett nicht nach Pferd aussehen. Und das kann ich mir auch nicht erklären. Ich denke, es muss irgendwie sein, dass es halt, dass die Zeit für Referenzen suchen irgendwie als out of budget wahrgenommen wird. Also es gibt das Spiel zum Film Ostwind und das ist eines der größeren Pferdegames, die es in den letzten paar Jahren gab. Und da, wenn du das Pferd putzt, dann macht das nachher ein freudiges Hüpfen quasi. Und das sieht aus wie ein Hund. Das sieht einfach so, das ist einfach, kein Pferd bewegt sich so. Das ist nicht möglich, dass jemand eine Referenz gefunden hat, wo sich ein Pferd so bewegt. Das ist nicht eine falsche Referenz. Das ist einfach, jemand hat sich gedacht, ja, da muss das Pferd irgendwie reagieren. Ja, komm, wir lassen uns doch hüpfen. Also irgendwie, what?
Und das ist natürlich erstaunlich. Bei Kleinstproduktionen kann ich es noch verstehen, wenn ein oder zwei Personen ihr kleines Indie-Spiel entwickeln, keine Zeit haben, kein Budget haben. Gut, da fällt sowas einfach mal weg, gerade wenn die Pferde keine große Rolle spielen. Aber wenn der Fokus auf Pferden liegt und es ein Pferdespiel ist, dann sollte man doch erwarten, dass es richtig gemacht wird.
Ja, aber es passiert eben auch dann. Also es gibt mehrere Pferdegames, die das, also ich weiß mindestens von zwei Pferdegames vom gleichen Studio, die dieses fehlerhafte Asset verwenden und die haben das einfach nicht gemerkt. Das weiß ich, weil ich mit denen geredet habe. Die haben einfach so, ah, ja, stimmt. Ah ja, das ist falsch. Ja, das ist natürlich nicht gut.
Also. Wow. Also Qualitätskontrolle gibt es da anscheinend auch nicht unbedingt.
Ja, oder zumindest nicht auf diesem Level. Also es gibt, was bei Pferdegames oft der Fall ist, ist, dass einfach der Publisher gibt Vorgaben, das soll irgendwie so viele Spielmodi haben oder so eine offene Welt oder bla und dann noch irgendwie Collectibles und das wird dann halt, weil das Budget viel zu klein ist für das, was eigentlich angegeben wird, wird das auf die minimalistische Art und Weise, die man sich vorstellen kann, eingebaut. Und das resultiert halt in einem Spiel, das das Billigste macht, was es kann und eben halt das fertige Horse Asset von Unity nimmt, ohne da nachzuprüfen, ob das vielleicht falsch sein könnte. Was natürlich auch, es ist auch fies, wenn man ein Horse Asset kauft und es ist falsch animiert. Das denkt man sich auch nicht, aber passiert.
Aber das sind ja wahrscheinlich die Ausreißer nach unten. Es gibt doch sicherlich auch gute Pferdespiele, oder? Ich meine, man hat ja dieses Klischee im Hinterkopf, dass Pferdespiele grundsätzlich schlecht seien. Da wird auch gerne mal so ein spottisches Video auf YouTube hochgeladen über entsprechende Titel. Da findet man wirklich einiges. Aber es muss doch auch gute Pferdespiele geben, oder? Es gibt so viele Menschen, die reiten. Es gibt so viele Menschen, die sich für Gaming interessieren. Und diese Schnittmenge. Wo sind die guten Pferdespiele? Mir sind sie noch nicht begegnet. Empfiehl uns doch mal welche.
Ich wünschte, ich könnte.
Oh nein.
Nein, also es ist nicht alles scheiße natürlich, aber es gibt so ein bisschen die Range von billige Shovelware für Kinder, das mit mega tiefem Budget einfach irgendwie Jahr für Jahr rausgehauen wird mit minimalen Verbesserungen. Da habe ich gerade vor zwei Wochen ein Bibi und Tina Spiel reviewed, was einfach so, das wird auf dem Nintendo Switch Store in der Schweiz für 40 Franken verkauft, also etwa 30 Euro oder mehr. Und das hat eine Main-Mission-Playtime von 70 Minuten, zum Beispiel. Das ist man kann nicht immer Spielzeit mit Wert gleichsetzen, aber wenn man einen wenn man einen Qualität über Quantitätsanblick auf Spielwert hat, dann braucht es Qualität und das hat es halt nicht. Und das ist so das eine, so diese Kindergames, die einfach davon leben, dass man sie halt im Handel verkaufen kann, weil Eltern sehen, oh, fällt auf dem Cover, oh, da kaufe ich lieber das als irgendwie so, keine Ahnung, halt ein Mario-Game, das zweimal so viel kostet und schon gar kein Shooter, weil ich will ja, dass meine Kinder was Gutes spielen. Und die Eltern, also die informieren sich dann halt logischerweise nicht, was das genau ist. So, das ist die eine Art von Pferdespiel. Dann gibt's Mobile-Games diverse, die dann eher so ein bisschen in Richtung, die gehen oft so ein bisschen in eine Sandboxy-Richtung, dass es zwar ein Pferd hat, aber man kann so ein paar Sachen mitmachen, aber irgendwie einfach nicht viel. Es gibt ein paar Mobile-Spiele, die einfach halt so Free-to-Play übermonetarisiert sind, so dass man halt für alles irgendwie noch zahlen muss, was einfach dann ja auch irgendwie es nicht sein kann. Also, ich meine, dass Free-to-Play-Spiele Microtransactions haben, ist ja zu erwarten, aber es geht dann einfach so in die Extrembereiche, je nachdem.
Also, dass es fast unspielbar ist, wenn man nichts bezahlt.
Ja, oder einfach extrem grindy und langweilig. Und dann gibt's ein paar so Passion-Projects von Leuten, die ihr eigenes Pferdespiel machen wollen und aber sehr, sehr wenig Dev-Erfahrung haben. Und das gibt dann oft so Produkte, die ein bisschen clunky sind und ein bisschen nicht so funktionieren und ein bisschen einfach über ambitious, sagen wir, also die irgendwie so, ja, wir sind 5 Leute und wir machen ein MMO und das wird trotzdem gespielt, weil es gibt jetzt so wenig Gutes oder eben halt irgendwie, also das sehe ich vor allem online, da gibt es wenig Singleplayer meiner Meinung nach. Das ist auch so ein Aspekt, was aber für mich als Spieler oft wenig interessant ist, weil den Spielen fehlt dann halt oft einfach komplett das Polish oder die Balance oder sowas.
Das heißt, wir haben einfach nur unausgereifte Spiele in unterschiedlicher Hinsicht. Aber
es gibt eine Ausnahme. Ja. Es gibt eine Ausnahme und das ist Star Stable Online. Und das ist auch nicht perfekt, aber das ist ein schwedisches MMORPG, das seit 8 Jahren existiert, die Zielgruppe junge, pferdeinteressierte Mädchen hat, die am PC spielen. Und das hat wenigstens, also das, eben, es hat seine Fehler, es hat absolut seine Fehler. Und das ist auch von der Monetarisierung her zum Teil ein bisschen so. Aber das hat ein Team dahinter, das die Zielgruppe ernst nimmt, dass die Pferdeliebe der Zielgruppe ernst nimmt und auch dementsprechend Content bietet. Und da kriegst, also, und das ist auch etwas, das hat Quests, das hat Content, das hat viele verschiedene Pferde, viele der Pferde sehen sehr gut aus, sind schön animiert, etc. Also das ist wie so die eine Ausnahme, die es gibt.
Und die eine Ausnahme, die scheint ja äußerst erfolgreich zu sein. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut.
Genau.
Star Stable Online hat ja anscheinend ungefähr 500.000 monthly active users im Moment, obwohl es ja auch schon eine ganze Weile raus ist. Und das zeigt ja, das Potenzial wäre eigentlich da für den Absatzmarkt. Es besteht das Interesse. Nur frage ich mich nach dem, was du jetzt beschrieben hast. Wie kann es sein, dass dieses Potenzial überhaupt nicht ausgeschöpft wird? Denn es gibt ja Spiele zu allen möglichen, teilweise auch obskuren Hobbys, ne? Bis hin zu Angelspielen en masse. Es gibt Golf in Spielform, seit Jahrzehnten schon. Wie kann es sein, dass ausgerechnet das Hobby und der Sportreiten so unterrepräsentiert sind im Medium?
Lustig, dass du Angelspiele als Beispiel nennst. Mir hat nämlich gerade gestern oder so oder vor ein paar Tagen jemand gesagt, ja, er interessiert sich überhaupt nicht für Pferde, aber er könne meine Frustration nachvollziehen, es sei schon seit Jahren kein gutes Angelspiel mehr.
Ach, okay.
Also offensichtlich gab es die und ich kenne mich nicht aus mit Angelspielen. Ich glaube, der Grund, warum das so nicht wahrgenommen wird, ist, weil immer noch sehr der Glauben herrscht, dass man, also erstens mal sind Frauen und Mädchen nicht die Zielgruppe, die viele Games ansprechen wollen. Schon gar nicht irgendwie nur Frauen und Mädchen, was Star Stable aber sehr erfolgreich tut. Dann auch noch irgendwie eben Leute, die reiten, das sind doch nicht Gamer. Also das ist irgendwie, das passt nicht in das Bild von Gamern rein. Und wenn, dann nur auf Mobile, oder? Weil die wollen ja nicht an einem PC oder einer Konsole spielen. Und ich glaube, diese Misconceptions sind mega verbreitet. Einerseits natürlich unter Spielern, aber vor allem auch unter Publishern. Also wir wissen ja wenn man die AAA-Game-Industrie beobachtet, dann weiß man ja, wie langsam Veränderungen kommen. Also wie lange es gedauert hat, bis man irgendwie zum Beispiel sich getraut hat, einen weiblichen Hauptcharakter aufs Cover zu tun und all der Scheiß. Es ist ja wie, also da hat man Stories gehört von Last of Us und von Remember Me, die so, nein, aber kann man ja nicht, Frauen verkauft sich nicht. Das ist natürlich nicht das Gleiche mit Pferden, aber es geht auch so ein bisschen in die gleiche Richtung, dass halt diese Veränderung ist langsam. Und es ist natürlich, wenn's nicht genug Beispiele gibt von etwas, das erfolgreich ist in dem Bereich, dann wird's nicht gemacht, weil dann ist es ein Risiko. Und obwohl Star Stable existiert, ich glaube, sehr viele Leute haben keine Ahnung davon. Schon gar nicht Leute, die in der quasi, in Anführungszeichen, regulären Game-Industrie tätig sind.
Ist denn Reiten tatsächlich immer noch so massiv weiblich konnotiert? Du hast ja diesen Punkt gerade auch angesprochen. Ich meine, ich habe ja gerade schon gesagt, es ist ja nun auch ein Sport. Auch nicht erst seit gestern ein höchst erfolgreicher. Mhm. Ist es denn so, dass man mit entsprechenden Spielen dann wirklich nur Mädchen und Frauen ansprechen könnte? Oder gibt es nicht eigentlich auch die diversere Zielgruppe, die aber vernachlässigt wird?
Das ist absolut so. Also einerseits, meine Community ist auch so ein bisschen nicht nur weiblich, aber doch tendenziell. Was das Reiten selbst angeht, so in den meisten Stellen, wo man, also quasi Hobbyreiter sind sehr oft Frauen und Mädchen, in den höheren, also in wo es dann kompetitiv wird, in Wettbewerben, ist es eher umgekehrt. Das ist,
wie so oft.
Genau, also es gibt viele professionelle Sportreiter und auch Reiterinnen natürlich, aber auf der Hobby-Ebene ist es schon, ist das schon ein bisschen noch ja, feminin konnotiert, sagen wir. Das heißt aber nicht, dass es so sein soll oder so bleiben soll oder dass das nicht irgendwie Potenzial hat, ein Pferdegame für Männer interessant zu machen. Überhaupt nicht. Also ich glaube, man könnte auf jeden Fall Jungs und Männer ansprechen damit, wenn man sich halt mal lösen würde von dem das ist nur für Pferdemädchen-Ding. Also auf jeden Fall gibt's Potenzial und ich habe auch ich habe ein paar Männer in meiner Community, die sich auch so ein bisschen nerven, dass das so feminin konnotiert ist. Dass also irgendwie so, ja, ich will ja schon mal Star Stable spielen, aber ich will irgendwie nicht, man kann in Star Stable nicht einen männlichen Charakter machen, was recht eigenartig ist, verglichen mit Mainstream-Games natürlich. Und ich kenne da Männer, die sagen, ja, würde mich schon interessieren, aber irgendwie nicht so Bock darauf, weil es so auf Mädchen ausgelegt ist.
Ist natürlich ganz interessant, dass man umgekehrt von Frauen ja eher erwartet oder gerade in den frühen Zeiten des Gamings erwartet hat, dass sie sich ohne weiteres mit männlichen Protagonisten identifizieren oder in ihre Rollen schlüpfen. Und umgekehrt fällt das weitaus schwerer. Da kann man dann plötzlich nachvollziehen, dass das eben nicht so einfach ist, wenn jetzt also die männlichen Spieler sagen, nee, ich möchte aber keinen weiblichen Charakter spielen. Aber da frage ich mich auch, ist der Ansatz von Star Stable Online dann ein so guter? Denn man könnte ja auch argumentieren, dass es Menschen ausschließt, wie jetzt eben deine Bekannten, die sagen, für sie kommt das nicht in Frage, eine Frau zu spielen. Wie stehst du dazu?
Ich bin hin und her gerissen. Ich habe einerseits, also es gibt auf der Star Stable Website oder in ihrem FAQ oder so, gibt es einen Hinweis, ja, oder eine Frage, ja, warum kann ich nicht als Junge spielen oder werdet ihr Jungs adden irgendwie? Und Star Stable sagt, nein. Es gibt so viele Spiele, wo Jungs die Helden sind. Star Stable Online ist ein Spiel über Mädchen, für Mädchen. Du kannst spielen, du bist willkommen in dem Spiel als Junge oder als Mann, aber unsere Heldinnen sind Mädchen. Und irgendwie, wenn ich denke, eben, wie lange das Mainstream-Games gebraucht haben, um weibliche Charakteroptionen hinzuzufügen oder diese weiblichen Charakteroptionen in ihrem Marketing einzuführen, selbst wenn sie sie schon lange hatten und all das Zeugs, dann habe ich irgendwie, dann respektiere ich das ein bisschen, dass Star Stable einfach sagt, nö, nee, wir sind für Mädchen. Weil das so selten gibt. Und gleichzeitig, ja, gerade für ein Online-Game, ich würde mich auch nicht auf die Art einschränken wollen als Game-Dev. Mhm. Also ich würde auch sagen, ja, doch, wir können doch ein Spiel machen für das auch für Jungs und Männer interessant ist.
Ja, ich sehe halt bei dem Ansatz die Gefahr einmal der Ausgrenzung, aber in beide Richtungen, dass die Mädchen in ihre Nische gedrängt werden und da notgedrungen verbleiben und dass die Männer rausgedrängt werden und so nicht nur von diesem einen Spiel selbstverständlich, aber insgesamt erschwert wird, dass Pferde zum Beispiel oder auch SpielerInnen dann in den Mainstream kommen. Und so sehr ich diesen Ansatz verstehen kann, das ist das Risiko, das ich dabei sehe. Und ich finde es halt dann schade, dass Menschen nicht noch deutlicher eingeladen werden, in einen Bereich zu kommen, der für sie noch relativ fremd ist. Aber klar, zu sagen, so umgekehrt war es auch so, dann machen wir das jetzt genauso, das kann ich schon nachvollziehen. Das, ich weiß nur nicht, ob es taktisch besonders klug ist.
Ja, es geht mir ähnlich. Es ist so ein bisschen so, dass Quid pro quo irgendwie, dass da so, genau. Ja, macht es das wirklich Sinn, oder? Also ich stimme dir dazu. Ich glaube auch, Inklusivität wäre auf viele Arten sinnvoller. Aber ich nehme an, es ist auch einfach ein Aufwandding, weil Star Stable gibt es jetzt seit 8 Jahren, das hat extrem viel Content. Wenn die ganze Storyline darauf ausgelegt ist, dass du den Player-Character als Mädchen bezeichnest, etc. Und das ist irgendwie, also das hat so eine Fantasy-Lore dahinter, dass ja, eines Tages kommt ein Mädchen auf dem Pferd und also das so wie eine Art Prophezeiung, wo dann, soweit ich weiß, die Spielerfigur irgendwie dann reinpassen kann. Und also es ist auch eine Sache von Aufwand, nehme ich an.
There's no budget for a male character.
Ja.
Also auch da wieder das Prinzip umgedreht. Wie gesagt, ich kann es voll verstehen, ich stehe dem trotzdem ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber
kann ich auch nachvollziehen.
Aber trotzdem, auch wenn Pferdespiele oder Pferde immer noch diese Nische bekleiden, so langsam kommen sie ja in den Mainstream. Wir hatten ja schon das Beispiel Red Dead Redemption 2, wo der Fokus viel, viel stärker darauf lag, wo man diese individuellen Moves für Pferde hatte, verschiedene Pferderassen. Wie bewertest du diese Entwicklung? Ist das so zu deuten, dass Pferde wirklich populärer werden und man auch eher Jungen und Männern zumutet, sich mit ihnen zu befassen, auch wenn das so ein weiblich konnotiertes Hobby ist?
Also ich finde es auf jeden Fall cool. Ich finde es auf jeden Fall eine positive Entwicklung, dass Red Dead seine Pferde so ernst nimmt. Ich denke, es ist weniger ein Beispiel von einem großen Trend irgendwie, sondern vielmehr einfach dieser Anspruch, den Red Dead hat an, wir wollen eine breite, tiefe Welt machen, wo viele, viele Details drin sind. Also das wird ja auch auf anderes angewendet im Spiel, wie eben auf Waffen und auf das ganze Weltdesign ist ja überdetailliert oder extrem detailliert, sagen wir so. Und ich begrüße es auf jeden Fall, dass das, also gerade die Pferderassen, die sich verschieden handeln und so diese Moves, das ist alles zusätzliches Zeug, was nicht unbedingt jemand erwartet hatte, aber für mich definitiv sehr cool war. Und ich glaube auch, dass das Leute dazu bringen kann, sich ein bisschen zu interessieren. Mir hat eine Freundin, oder die Freundin, die mit mir reitet, hat mir eine lustige Anekdote erzählt, wo sie mit Freunden essen war, von ihrem Medizinstudiengang. Und sie saß zwischen zwei männlichen Freunden von ihr und da plötzlich hört sie irgendwie den einen zum anderen sagen, ja, nee, du musst dir halt so ein Kalbblut zulegen. Die Araber, die springen die ganze Zeit davon, die erschrecken mega leicht. Und sie irgendwie so war nicht ganz am Zuhören, worum es ging. Und so plötzlich, hä, seit wann interessiert ihr euch für Pferde, was? Und die beiden sagen so, aha, ja, es geht um Red Dead Redemption. Weil in dem Spiel halt, ja, Vollblüter erschrecken sich leichter und Kaltblüter sind eher so ein bisschen gechillt. Und das ist auch im echten Leben tendenziell so. Und genau, also da hat jemand definitiv etwas über Pferde gelernt wegen Red Dead Redemption und hat sich beim Abendessen über Pferdetypen unterhalten, was ohne Red Dead wahrscheinlich nicht der Fall gewesen wäre.
Das passiert ja nicht nur bei Pferden. Spiele können ja generell solche neuen Zugänge eröffnen, neue Interessen wecken, ne? Dass man dann sich dann noch intensiver mit etwas auseinandersetzt. Sehr, sehr schön, aber dementsprechend.
Ja, also das finde ich natürlich auch, nur kurz, darum verhält für mich das Argument auch nicht von, ja, die Zielgruppe ist klein. Weil, ja, die Zielgruppe von Leuten oder die Gruppe von Leuten, die aktuell Pferdespiele spielt, die mag klein sein. Aber aktuelle Pferdespiele verkaufen sich auch auf eine Art und Weise, wo sie sagen, unser Selling Point ist, es hat Pferde drin. Während natürlich jedes Farming Game oder jedes Spiel grundsätzlich verkauft sich nicht nur mit, es hat das drin, sondern wir haben cooles Gameplay oder eine coole Story oder irgendwie du kannst so und so viel machen. Und da schränken sich meiner Meinung nach die Entwickler von Pferdespielen extrem ein, dass sie halt sagen, ja, wir sind nur für, oder Pferdespiele werden nur von so Klischee-Pferdemädchen gespielt. Das geht natürlich auch wieder in die Gender-Frage von vorhin, aber auch qualitätsmäßig. Ja, klar, wenn du ein Spiel machst, das so scheiße ist, dass es nur jemand, der um alles in der Welt irgendwie ein Pferdespiel spielen will, überhaupt tolerieren kann, ja klar, dann spielt es auch niemand anders. Und da kriegst du eben diese YouTube-Videos mit, oh mein Gott, ich habe das schlimmste Spiel gefunden, schau dir diesen Scheiß an.
Ja, wenig, geht um Pferde. Wenig überraschend kann man zusammenfassend sagen, natürlich ist die Zielgruppe für Scheiße klein. Ja. Wenn die Spiele nichts taugen, wenig überraschend, ja, dass das kaum jemand spielt. Also, dass man ein Spiel spielt trotz des Spiels, nur wegen des Themas, das ist natürlich dann schon erschreckend. Und ja, kein Wunder, dass dann auch die Verkaufszahlen wahrscheinlich relativ niedrig sind von solchen Titeln und sie in ihrer Nische verbleiben. Ich meine,
ja, genau.
Das wäre bei jedem Thema so. Wenn das Spiel oder die Spiele, genau, nichts taugen, natürlich verkaufen die sich, natürlich erreichen die nicht viele Leute.
Genau, und das hat eine Zeit lang hat das funktioniert, dass Spiele nur am Thema verkaufen. Gerade so in den zwischen 2005 und 2008 etwa gab es vor allem auf dem deutschsprachigen Pferdemarkt einen riesen Boom. Und da hat sich halt alles verkauft, was ein Pferd auf dem Cover hatte. Im Laden natürlich, weil eben es gab auch damals nicht wirklich Reviews für das Zeug. Und Digital Distribution war noch nichts. Das hat eine Zeit lang funktioniert und ich glaube, gerade deutsche Publisher sind immer noch so ein bisschen in diesem Mindset stecken geblieben. So, ja, wir tun ein Pferd drauf und dann verkauft sich schon an die Pferdemädchen. Und ich glaube nicht, dass das noch lange funktioniert oder funktionieren kann.
Es hat ja schon erstaunlich lange funktioniert. Also ich finde die Geduld, mit der die Community an Spiele anscheinend herangeht, beachtlich. Denn diese schlechten Spiele werden ja seit Jahrzehnten entwickelt und verkauft. Nicht in riesiger Stückzahl, aber immer wieder kommen Spiele auf den Markt, so scheint es, die wirklich unterirdisch sind und mit denen diese Leute abgespeist wird. Also, dass da.
Also, es gab tatsächlich, es ist nicht so, als wären die seit Jahrzehnten konstant rausgekommen. Es gab tatsächlich ein ziemliches Loch in Pferdegames zwischen 2008 und, sagen wir, 2017 oder so. Und das war dann echt, also, Ostwind, der Film, der ein Mega-Erfolg war, und Ostwind, das Spiel, das darauf basiert hat, das eben meiner Meinung nach auch nicht gut war. Es hat cool ausgesehen, weil es in Unreal gemacht wurde mit schönen Environment-Assets. Das Pferd selber sieht ziemlich scheiße aus. Aber das war halt irgendwie dann so das Revival der Pferdegames und seither gibt's wieder ein paar.
Ah, okay, angestoßen durch den Erfolg des Kinofilms.
So wie ich das verstehe, ja. Also das habe ich jetzt schon von ein paar Publishern und Entwicklern stetig bekommen.
Nun ist das aber doch eine deutsche Produktion gewesen, oder?
Genau.
Und die hat aber auch dazu geführt, dass international mehr nachkam, oder betraf das vor allem den deutschen Markt?
Das ist jetzt auf den deutschen Markt bezogen. Also da habe ich so, die Pferdegames, die rauskommen, die sind oft, oder gerade so diese Kids-Shovelware, das ist oft deutsch.
Oh, okay. Also von weltweit her kommt da gar nicht so wahnsinnig viel. Ist das Interesse in Deutschland da größer?
Möglich. Oder es hat einfach, auf jeden Fall hat der deutsche Spielemarkt so ein bisschen diese Tradition von Edutainment für Kinder und da eben solche Themen auch anschauen. Es kann natürlich auch einfach sein, dass ich es hier mitbekomme und international weniger. Aber wenn ich mir anhöre, was so die Leute in meiner Community früher gespielt haben, dann sind das auch oft dann die englischen Versionen von in Deutschland entwickelten Spielen.
Ah, also interessant.
Also sowas wie Riding Star wurde immer in Deutschland entwickelt und ist auch in England und der USA dann viel gespielt worden. Also wurde dann verkauft unter dem Namen von der englischen oder amerikanischen Reiterin statt deutschen Reitern und hatte dann so Erfolg.
Das gab es tatsächlich auch, dass also besonders berühmte ReiterInnen dann herhalten mussten als NamensgeberInnen für Spiele.
Ja, auf jeden Fall. Das gab es immer wieder. So in dieser Boom-Phase zwischen so 2003 bis 2008 etwa.
Interessant.
Genau. Okay, was noch dazu kommt, ist, es gibt noch Barbie-Horse-Games. Das ist etwas, was ich hier überhaupt nie mitbekommen habe, aber anscheinend, das ist auch für viele Leute, ist das so ein Nostalgie-Ding. Also die gibt's auch noch und die kommen nicht aus Deutschland, da weiß ich genau, wo sie gemacht werden.
Okay, aber tendenziell ist Deutschland schon der Pferdespielmarkt weltweit.
Ich glaube, Frankreich hat auch viel gemacht, ehrlich gesagt.
Ah ja, okay.
Also es ist immer schwierig herauszufinden, wer wirklich ein Spiel gemacht hat, weil oft ist es so pro Plattform verschieden angeschrieben mit irgendwo steht der Publisher, irgendwo steht nur der Publisher, der für die Distribution in dem einen Land zuständig ist und man findet zum Teil gar nicht einfach den Entwickler, weil manchmal ist auch noch irgendwie, ja, dieses Studio für die Entwicklung zuständig, hat das aber ausgesourced an irgendwas sonst. Also es ist kompliziert und es wird nicht transparent kommuniziert.
Okay. Ein Punkt, den ich noch sehr interessant fand, den ich über deine Webseite erfahren habe, über ein Interview, ist, dass viele Leute anscheinend widerwillig an solchen Spielen gearbeitet haben. Man denkt ja oft gar nicht über Produktionsbedingungen von Spielen nach, es sei denn, es sind größere Titel und es gibt investigative Recherche. Aber du hast ja einen Entwickler interviewt, der wollte eigentlich an einem RPG arbeiten und musste dann zu einem Pferdespielprojekt überwechseln. Magst du dazu noch ein paar Worte sagen? Das fand ich total faszinierend.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eben, das war in dieser Pferdespielboomphase in der Mitte der 2000er in Deutschland. Und das war eben jemand, der diesem Team beigetreten ist, um eigentlich an einem das Schwarze Auge RPG zu arbeiten. Aber schon damals war es halt für ein Studio schwierig, Game Development zu finanzieren. Und die haben dementsprechend haben die Work-for-Hire-Aufträge angenommen. Also halt einfach etwas ausgeführt, was ein Publisher bezahlt hat. Und das waren halt eben oft so Kinderspiele, so diese Edutainment-Software-Sachen, die es damals wirklich, wo es damals viel davon gab. Und die haben mehrere so Pferdespiele gemacht, wo sie einfach eben, die bekamen einen Auftrag, bekamen eine Liste von Features und dann war das allen so ein bisschen egal, wie genau das eingebaut wurde. Solange das irgendwie die Checklist erfüllt hat, worunter es der Publisher dann vermarkten wollte. Und so fühlt sich halt auch an.
Wir hatten also damals in dieser Boomphase sehr viele sehr schlecht gelaunte EntwicklerInnen, die sich eigentlich eine steile Karriere in der Industrie ausgemalt haben und dann aber ja mit mieser Laune Tag um Tag irgendwelche Pferdespiele erstellen mussten, auf die sie keinen Bock hatten. Das ist ganz schön traurig.
Das war jetzt in dem Fall auf jeden Fall so. Also das vollständige Interview gibt's natürlich auf themainquest.com im Development, der Development Section. Und das war jetzt für diesen Entwickler, den ich interviewt habe, auf jeden Fall so, dass er gedacht hat, er arbeitet jetzt an was Coolem. Er macht jetzt Videospiele und daher muss er den Pferdescheiß machen. Und das ist natürlich auch, ich will ja auch nicht, dass Leute zum Pferdespiele machen gezwungen werden. Ich denke, es müsste eigentlich genug Leute geben, die vielleicht nicht unbedingt das aus totaler Leidenschaft machen, aber zumindest so ein bisschen denken, ah ja, voll, ja, ein Spiel machen, ja klar, cool. Weil ich glaube, es würde das viel bessere Spiel dabei rauskommen. Also ja, ich glaube, es ist natürlich illusorisch, dass man als Game Dev immer Spaß hat beim Job. Das ist natürlich nicht so. Es ist ein Job, es kann sehr harte Arbeit sein, es kann sehr viele Schwierigkeiten geben und es kann, es ist nicht alles einfach nur Fun, nur weil man an Spielen arbeitet. Das ist immer so. Und Work-for-Hire-Aufträge machen, wo man, also oder Auftragsarbeiten, Auftragsspiele machen, ist wahrscheinlich selten dann die totale Leidenschaft von Leuten. Aber nee, aber es muss nicht Folter sein.
Ja, wahrscheinlich wäre es ja schon ein weit angenehmerer Job, wenn das Spielkonzept taugen würde. Wenn man also ein Konzept bekäme, das gut durchdacht ist, wo man sich wirklich denkt, okay, ich kann dahinter stehen, selbst wenn mich das Thema nicht interessiert, weil es ein gutes Spiel wird. Aber darin scheint es ja zu hapern.
Genau, und dafür bräuchte es halt einen Publisher, der sich mit dem Thema auch ein bisschen auseinandersetzt, weil oft halt die Publisher sind so, ja gut, ihr bekommt, was weiß ich, das sind dann so, also ich weiß von einem oder zwei Projekten, dass das heutzutage so weniger als 100.000 Euro sind für so ein Pferdegame. Und das reicht einfach nicht für viel. Wenn du und die haben dann Ansprüche wie irgendwie, ja, es muss irgendwie eine offene, erforschbare Welt haben oder irgendwie sowas. Und ja, dann kommt halt irgendwie eine leere, karge, leblose Welt hin, weil das Feature requested ist. Also das ist auch mega ein Problem einfach von, was wird erwartet für welches Budget und es gibt irgendwie keinen Raum für Diskussion, weil niemand Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen.
Also anstatt eines in sich stimmigen Konzepts hat man eher Starkwortlisten, an die Häkchen gesetzt werden, weil das gerade der heiße Scheiß ist, sowas wie Open World und man denkt überhaupt nicht darüber nach, ob sich das mit dem Budget umsetzen lässt und ob es zum Spiel passt.
Das ist der Eindruck, den ich bekommen habe, ja, absolut. Also ich habe jetzt schon mit mehreren Entwicklern und Publishern geredet und oft erzählen die mir Dinge, die dann auch sagen, ja, das darfst du aber nicht sagen, dass ich das gesagt habe oder so. Weil die natürlich auch ihre Beziehung nicht vermiesen wollen.
Das heißt, die sind sich dessen aber bewusst.
Also zum Teil. Also ich habe natürlich, es gibt noch viele, viele Publisher, mit denen ich gerne reden würde, weil ich denen mehr oder weniger sagen würde, geht's eigentlich noch? Was denkt ihr euch eigentlich dabei? Was auch immer schwierig ist, weil ich will ja auch meine Working Relationships mit den Leuten irgendwie intakt halten. Also wenn ich ein neues Dev-Interview schreibe, dann balanciere ich oft irgendwie so zwischen hey, magst du mir was über deine Arbeit erzählen?
Und ich hau jetzt den Tisch hier einfach mal kaputt.
Ja.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das extrem frustrierend sein muss, das so von außen zu beobachten als Person, die sowohl über Reiten Bescheid weiß, als auch über Spieleentwicklung und dann zu sehen, was da alles schiefläuft und was gar nicht schieflaufen müsste, ne?
Genau, ja, absolut. Also es ist oft einfach so, ich meine, wenn Dinge klein wären, weil die Budgets nicht groß wären, dann wäre das eins, aber ich sehe einfach immer wieder, das Budget wird in das Falsche gesteckt oder komplett irgendwie einfach komplett komische Prioritäten gesetzt oder Sachen werden irgendwie einfach anders gemacht auf Arten, die gar nicht weniger Aufwand sind, sondern einfach weird. Also, ja. Gibt's alles.
Nun haben wir ja sehr viel kritisiert, aber wenn du jetzt einen Appell richten könntest an Publisher und EntwicklerInnen, welches Spiel würdest du dir wünschen? Was würdest du dir wünschen, was ab sofort anders, besser gemacht wird, wenn ein entsprechendes Budget vorhanden ist? So was wäre denn das ein gutes Pferdespiel für dich? Sagen wir es doch mal so.
Also ich habe eine ganze Liste, ich habe einen Artikel, der heißt Horse Games That Should Exist. Und das ist nur Volume 1, weil meine Notizenliste für was ich alles will, ist schon länger.
Also stellt euch jetzt auf eine Stunde weiterer Spielzeit an, liebe
HörerInnen. Genau. Nein, also mein Hauptwunsch wäre ein Spiel, so eine Art Farming oder Stable Management Sim. So im Stil von Stardew Valley. Also etwas, das irgendwie niedlich ist und so ein bisschen so dieses cozy, wholesome Gefühl hat, dass man irgendwie was aufbaut und es ist alles irgendwie so ein bisschen nett. Da muss dann zum Beispiel kein Combat drin sein, sondern man kann vielleicht einfach ein bisschen rumreiten und erforschen und irgendwie hat ein Crafting-System und kann Pferde züchten oder vielleicht Pferde ausbilden, vielleicht kriegen die irgendwie Skills über Zeit, so das Zeugs. Also einfach ein Pferdespiel, das quasi Stardew Valley ist oder so Harvest Moon kann man natürlich auch als Vergleich nehmen. Aber anstatt Farming geht es um Pferde aufziehen, trainieren, züchten.
Und das heißt, die Grafik müsste auch gar nicht unbedingt fotorealistisch sein, sondern dürfte was abstrakter ausfallen?
Ja, also Fotorealismus erwarte ich sowieso nicht, weil ich weiß, das ist sowieso out of scope, auch wenn man jetzt die Zielgruppe so groß wahrnimmt, wie sie meiner Meinung nach ist, dann macht es wenig Sinn, auf Fotorealismus zu setzen, finde ich. Ich finde immer, gut stilisiert ist schnell sehr viel besser als fotorealistisch. Vor allem, weil das Budget fehlt. Und es kann entweder so 3D stilisiert sein oder ja, also ich wäre auch mit dem Pixel Art Horse Game zufrieden.
Ja, ihr hört's, wenn ihr selbst das Budget mitbringt, vielleicht lauscht ihr gerade ein Publisher, dann habt ihr jetzt schon mal eine Anregung bekommen. Und für diejenigen, die eher im kleinen Rahmen agieren. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt Indie-EntwicklerInnen um uns. Was kannst du denen denn auch abschließend für Tipps mitgeben, um die geläufigsten Fehler zu vermeiden in Spielen, die sich gezielt mit Pferden auseinandersetzen oder bei der Integration von Pferden in anderen Spielen?
Ich würde sagen, einfach fragt viel nach Feedback. Die MainQuest-Community ist offen für so Sachen. Ich antworte auf E-Mails, wenn man mir was schnell schicken will zum Review oder so. Für längere, also ich bin jetzt auch das so ein bisschen am Versuchen aufzubauen, dass ich echt Consulting mache für so Zeugs. Also das dann halt nicht kostenlos, aber wenn dann ein Indie-Team zu mir kommt und sagt, hey, wir haben zu wenig Budget, aber wir wollen das beste Pferdespiel aller Zeiten machen, dann hole ich da auch nicht einen Check raus. Also ich passe das da an dem Team und an den Bedürfnissen. Und sonst, also so ein Guide für Entwickler, du willst Pferde in deinem Spiel, was jetzt? Das ist auf der Liste von kommenden Artikeln.
Sehr gut. Also sollte man auf jeden Fall weiter auf die Webseite schauen, wenn man sich für das Thema interessiert oder eben ein Spiel entwickeln möchte und Tipps braucht. Aber ansonsten, wie kann man dich denn am besten erreichen, wenn man Fragen hat oder wenn man sich einfach nur mit dir austauschen möchte? Was sind da die Anlaufstellen?
Also man erreicht mich ganz einfach unter alice@themainquest.com. Die Adresse findet man auch unter Kontakt auf themainquest.com. Ansonsten, wenn man auf alice.ruppert.ch geht, das ist meine persönliche Portfolio-Webseite, dort findet man meine anderen Projekte und Links und Kontakt. Und auf Twitter findet man mich auch unter Malis da Firenze. Das ist, vielleicht musst du das irgendwo aufschreiben.
Das mache ich gern.
Genau. Wo ich aktiv bin, gerne über Pferde rede und offen zu plaudern über das Thema generell.
Sehr gut. Und wenn ihr jetzt einfach das Bedürfnis habt, untereinander über Pferde und Pferdespiele zu sprechen, dann macht ihr das am besten im Forum unter forum.gamespodcast.de. Da könnt ihr vielleicht auch noch Tipps untereinander weitergeben oder euch über die besten Pferderassen in Red Dead Redemption 2 austauschen, was auch immer ihr möchtet. Das Forum steht dafür bereit. Ansonsten habe ich keine weiteren Fragen mehr. Möchtest du noch etwas an die Community richten, Alice? Berühmte letzte Wort.
Genau. Es braucht mehr Pferdespiele. Nein, einfach, es ist, ich glaube, die erste Person oder das erste Dev-Studio, das dieses Potenzial ausnutzt, kann ein sehr erfolgreiches Projekt daraus machen. Es ist immer so, ich meine, kein Spiel ist einfaches Geld und man soll es auch nicht so anschauen, aber ich finde, da gibt es extrem unangetastetes Marktpotenzial. Und Star Stable hat das schon festgestellt und nutzt es aus, aber Star Stable deckt nicht alles ab, was es geben kann und soll. Und für Spieler, ja, wenn ihr Pferde in Games seht, dann taggt The Main Quest auf Twitter. Oder wenn ihr Meinungen dazu hören wollt, wisst jetzt, wie ihr mich erreicht. Und schaut euch Pferde mal genauer an.
Und so. Habt keine Berührungsangst. Pferde sind nicht nur für Mädchen und für Frauen. Pferde
das
sind
auch.
Für alle da.
Genau.
Gut, dann schließen wir doch damit ab. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Es war mir eine Freude. Und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg für dein Projekt. Bin auch sehr gespannt auf das, was noch kommt. Denn ich habe selbst wenig Bezug zu Pferden. Aber ich finde bisher alles, was du da veröffentlicht hast, total spannend.
Vielen Dank.
Vielen Dank dafür.
Danke dir.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.